Enter.
Dir ist schon klar, dass ich das drin lasse, oder?
Ja, aber du hast ja auch gesagt, du hast den Stuckinger geschmissen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zwei Paar Socken. Ja, der Podcast hat jetzt einen Namen, das hat er während der Nullnummer noch nicht. Wir haben auch ein Logo, das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, weil, das zeigt euer Podcatcher ja wahrscheinlich jetzt gerade an. Und ja, ich bin aber immer noch der Sven und bei mir ist der Sven. Hallo Sven.
Hi Sven. Na Sven, alles gut?
Wir haben vorher schon den Witz irgendwie zweimal gemacht und wir sind uns einig, dass der auch nicht schlecht wird und dass der eigentlich mit mehr Svens immer noch lustiger wird.
Da geht noch einiges, da packen wir noch ein paar Svens drauf. Sven, sag mal, was ist denn eigentlich gerade in Texas los?
Was war in Texas los? Inzwischen hat sich die Situation ja wieder etwas entspannt.
Hallo, hier ist Zukunfts-Sven. Seit wir die Folge aufgenommen haben, sind entspannte 6 Monate vergangen. Das war also im Februar 2021. Jetzt haben wir es August. Sorry, was soll ich machen? Leben und Dinge? Naja, gut. Ich glaube, aktuell ist das Thema nach wie vor. Dementsprechend hauen die Folge jetzt einfach so raus. Was willst du machen?
Viele von euch haben es sicherlich mitbekommen, da ist für längere Zeit der Strom ausgefallen und zwar, ich weiß nicht, ob es wirklich ganz Texas war, aber es waren auf jeden Fall große Teile von Texas. Es waren auch noch ein paar Regionen außerhalb von Texas und so weiter und so fort. Zu den Ursachen will ich gar nichts groß sagen und ob sowas in der Form bei uns auch passieren könnte, das kann man auch sicherlich drüber diskutieren. Tatsache ist aber, Stromnetze sind ziemlich komplexe, ziemlich große Gebilde und sie werden dann immer komplexer. Das liegt an ganz, ganz vielen Dingen, unter anderem daran, dass die Zahl an Einspeisestellen steigt. Das hat mit erneuerbaren Energien zu tun, das hat mit Photovoltaikanlagen auf privaten Dächern zu tun und so weiter. Und ja, dass die Redundanz natürlich tendenziell erstmal erhöht, weil ganz viele kleine Stellen, die einspeisen, sind natürlich weniger anfällig. Sind als Ganzes. Die Wahrscheinlichkeit, dass die ausfallen, ist natürlich geringer, als dass wenige große Stellen ausfallen. Aber es macht es halt immer komplexer. Und wir haben ja durchaus schon Fälle gehabt, wo irgendwo in Holland ein Hubschrauber in die Stromleitung gekracht ist und dann war da für so einen kleinen Landstrich mal eine Weile der Strom weg. Es ist mal passiert, dass man Stromleitungen hochgenommen hat, also eine Überlandleitung, hier eine Hochspannungsleitung hochgenommen und abgeschaltet, dann hochgenommen hat, um ein Kreuzfahrtschiff drunter durchfahren zu können. Und da ist dann auch in einer größeren Region mal für eine Weile der Strom weg gewesen. Sowas ist schon passiert, sowas kann immer wieder passieren und ich wollte jetzt einfach mal heute mit Sven darüber reden und so ein bisschen ja auch mit euch. Was würden wir denn machen, wenn das passiert?
Ja, redest du jetzt denn von dem ganzen Ding in Texas oder nur davon, wenn der Strom weg ist?
Nee, ich würde schon sagen, wir nehmen das Szenario aus Texas. Es ist ungewöhnlich kalt. Das heißt, hieß jetzt in Texas ja gar nichts Schlimmes. Das waren ja, ich sag mal, Temperaturen, die wir hier im Winter durchaus kennen. Und ich habe Zahlen aus Houston irgendwie gehört von FreundInnen von mir, die da wohnen. Die haben halt gesagt, naja, so 15 Zentimeter Schnee oder so. Na, das ist jetzt alles nichts Wildes. Nur wenn du Texas bist, dann hast du halt keine Räumfahrzeuge. Dann hat niemand irgendwie sowas wie Winterreifen. Gut, Pickups oder sowas fahren da sicherlich viele Leute, also ich sag mal hochbeinige Fahrzeuge. Aber die Häuser sind natürlich nicht entsprechend isoliert etc. pp. Ich meine, wir sehen ja, was jetzt bei uns hier die letzten Sommer, wo es mal etwas wärmer war, los war. Da haben halt einige Leute, die so in Dachgeschosswohnungen mit schlechter Isolierung wohnen, auch ganz schön geflucht, ne?
Ja, also wir haben hier, bei uns ist nicht das Dach isoliert, sondern der Zwischenboden. Und ich habe das noch nie erlebt, aber bei uns hat es halt durch die Dachziegel reingeschneit und auf einmal tropfte das halt vom Dachboden runter. Das fand ich schon krass. Ja, Temperaturen. Ich habe jetzt nur gehört, dass es minus 35 Grad gewesen sein soll. Ich kann das gar nicht glauben.
Hui, so kalt doch. Na, das hatte ich gar nicht mitgekriegt. Ich war nur bei Minusgraden, also minus 5, minus 10 irgendwie so. Aber gut, das ist natürlich immer mit Fahrenheit und Celsius und Umrechnerei und so weiter und so fort. Wobei ich glaube, minus 38 ist die Temperatur, die gleich ist. Also minus 38 ist egal, Fahrenheit und Celsius. Es kann auch eine andere Zahl sein, aber irgendwo in dem Bereich ist es.
Also ich habe, nachdem du mir das gesagt hast, habe ich gedacht, okay, was ist da los? Hab nichts weiter jetzt über die Nachrichten darüber mitbekommen und hab dann über ein YouTube-Video, ich glaube Chiemgau, Survival Chiemgau Outdoor, wir verlinken das Video auch noch, dann irgendwas über Texas mitgekriegt und er sagte halt in dem Video, dass es minus 35 Grad sind. Ich mag mich da jetzt auch täuschen. Hatte dann halt ein paar Videos gezeigt, wie es da gerade aussieht und da war es dann halt so, dass Leitungen geplatzt sind, weil es da so kalt war. Unter anderem halt eine Leitung, unter dem ein Auto stand und du sahst halt, wie das Eis aus dieser Leitung rauskam und über das ganze Auto rübergefroren. Weil ich glaube, nur bei minus 10 Grad passiert das halt nicht, ne?
Nee, das kann gut sein. Also wir machen jetzt mal das Szenario auf. Es wird wirklich kalt. Also wir sagen jetzt keine Zahl, aber es wird wirklich heftig minus gerade. Der Strom fällt aus und das hat dann in der Regel auch zur Folge, dass man damit rechnen muss, dass einem das Wasser ausfällt. In Texas speziell sind wohl diverse Wasserleitungen eingefroren. Jetzt sind die Wasserleitungen da anders verlegt und die Häuser anders, in der Regel schlechter isoliert als bei uns und so weiter und so fort. Aber damit muss man bei solchen Temperaturen im Stromausfall rechnen. Die allermeisten Heizungen werden ausfallen, denn ja auch so eine Gasheizung oder eine Ölheizung braucht halt Strom zum Funktionieren. Und man muss halt auch damit rechnen, dass, ich sag mal, so Supermärkte und ähnliche Geschichte nicht mehr aufmachen, nicht mehr funktionieren werden, dass man da also auch zumindest mal irgendwie 1-2 Tage gekniffen ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie lange dauert das? Das weiß man ja, aber wenn es losgeht, nicht.
Richtig. Ich würde schon sagen, lass uns mal eine Zahl sagen, damit wir vielleicht auch in den Kommentaren von unseren Hörern so ein paar Infos kriegen, was dann wirklich nicht mehr läuft und was vielleicht doch noch läuft. Ich würde jetzt mal sagen, minus 20 Grad, das hatten wir hier nun letztens auch. Nur hatten wir hier halt minus 20 Grad nur in der Nacht und wir hatten halt Strom und Heizung und alles, das lief ja noch. Ich denke, da könnte es dann noch ein paar interessante Fakten so geben. Gerade auch, wenn wir jetzt darüber sprechen, Strom fällt aus. Wie sieht das denn bei diesen Temperaturen aus? Also da geht es mir jetzt hauptsächlich um das Feedback, was wir von euch als Hörern bekommen. Aber ja, also wir haben keinen Strom. Es ist minus 20 Grad. Die Straßen sind natürlich auch glatt. Was meinst du bei uns? Wasserversorgung wird wahrscheinlich dann auch einfrieren bei den Temperaturen?
Nicht sofort am Anfang, aber ich könnte mir vorstellen, dass das nach ein paar Tagen passiert. Ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung.
Also ich würde vielleicht mal so sagen, 3 Tage wird es mit Sicherheit dauern. Nee, es wird länger dauern, weil 3 Tage, das haben wir hier schon länger gehabt. Und bei uns sind die Wasserleitungen ja unterm Boden. Und bis die Kälte bis dahin durchgekommen ist, das dauert ja dann doch noch ein paar Tage. Wir sind ja auch in einem Klima, was Winter eigentlich gewöhnt ist. Da hast du schon recht.
Ja, also die Leitungen sind auf jeden Fall sollten auf jeden Fall frostsicher verlegt sein. Ja. Ich musste jetzt gerade an eine Leitung denken, die ich mal mit Spaten getroffen habe. Das war dann auch nur so ein Gummischlauch. Und naja, dann hatten halt ein paar Leute erstmal kein Wasser mehr, bis hier im Baumarkt war und ein Stück neuen Schlauch zwei Schellen geholt habe. Denn ich habe die Leitung natürlich gleich 2-mal getroffen, ist klar.
Wenn sonst wäre es
ja nicht lustig. Ne?
Nee, du heißt ja nicht umsonst Sven, ne? 2-mal Sven ist besser. Aber jetzt müssen wir aber schon davon ausgehen, dass wir kein Wasser haben, weil Strom ist halt weg. Ne?
Ja, es ist natürlich die Frage, wie sind so Wasserwerke abgesichert? Können die auch ohne Strom funktionieren? Haben die entsprechende Generatoren, No-Strom, wie auch immer? Ich habe mich auch schon gefragt, ob der Mobilfunk und Internet und sowas überhaupt noch gehen würde. Ich weiß es nicht, aber zumindest der Hobby-QS Björn, Grüße, behauptet, yep, fallen aus, Mobilfunk und Blackout sind deine Suchbegriffe. Habe ich jetzt gerade mal in DuckDuckGo geschmissen und nichts gefunden? Zumindest nichts, was mir jetzt sofort weitergeholfen hat. Aber mal schauen, vielleicht kommen da während der Sendung ja noch ein paar Antworten rein. Wir gehen erstmal davon aus, wir können auch nicht telefonieren und wir können auch nicht Pornos auf Dollar-Porno-Seite gucken.
Ja, die Frage ist ja auch, wenn bei uns der Strom ausfällt, wie weit oder welchen Bereich würde das betreffen, ne? Stromnetz, was ich halt mitgekriegt habe, und ich habe wirklich so gut wie gar nichts mitgekriegt, also das jetzt echt hören sagen. Bei uns ist es ja nicht dass wir, wie heißt es nochmal, ein dezentrales Stromnetz haben, sondern wir haben ja schon ein zentrales Stromnetz. Und in den USA, gerade in Texas, ist es wohl so, dass Texas sich alleine um sich kümmert, also nicht einfach Strom von irgendwo anders herholen kann. Genau. Da auch gerne Feedback, falls wir da falsch liegen. Wie gesagt, ich habe da nicht wirklich mitbekommen, was genau los ist. Aber ich würde schon sagen, wir gehen erstmal davon aus, Strom ist weg. Wir wissen nicht, wie lange. Ich würde zwar hier sagen, dass es, also ich habe noch nichts mitgekriegt, dass hier länger als 5 Tage irgendwas gedauert hat. Wir hatten das ja vor ein paar Jahren, dass ein Landstrich auch irgendwie ohne Strom oder ohne Heizung war. Das hat meiner Meinung nach aber auch nicht allzu lange gedauert. Also ich würde mal sagen, lass mal von 5 Tagen vielleicht ausgehen.
Ich hätte eine Woche gesagt, aber gut, ob es jetzt 5 oder 7 Tage sind, das interessiert nicht so. Das mit der Heizung war jetzt ja auch beim letzten Kälteeinbruch, über den wir ja auch schon gesprochen hatten in der Nullnummer. Da war das unter anderem in Göttingen, wo das Fernwärmenetz ausgefallen ist. Da hatten die Leute zwar noch Strom, aber trotzdem keine Heizung.
Aber wenn du dann wenigstens noch Strom hast, kannst du ja, ich sag mal, zur Not irgendwie Geräte laufen lassen. Ne? Also so ein
Obwohl dem, der einen Heizlüfter hat.
Oder einen Umluftofen. Dann hast du wenigstens die Küche warm.
Ja, schlecht isolierten Umluftofen, genau.
Nee, also wenn ich jetzt zum Beispiel Pizza backe oder so und ich dann anschließend den Ofen aufmache, da kommt ja schon einiges an Wärme raus. Ne?
Ja, man muss natürlich davon ausgehen, wenn dann viele Leute plötzlich ihren Heizlüfter anschließen, dass das unter Umständen auch zu Problemen führen kann. Aber ja gut, die haben so ein paar kW vielleicht. Das sollten die meisten Netze noch abkönnen, wenn man es nicht völlig übertreibt. Aber bei meiner Mutter auf der Arbeit war mal die Heizung ausgefallen und da war dann also um 7:15 auch der Strom weg, weil sich alle einen Heizlüfter mitgebracht hatten.
Wohl dem, der da auf Gas zurückgreifen kann, ne?
Zum Kochen dürfte das dann auch noch funktionieren. Zum Heizen hast du halt trotzdem erstmal verloren, weil deine Gasheizung in der Regel halt trotzdem noch Strom braucht, ne?
Nee, was ich meine ist, wenn du dann irgendwie so einen kleinen Gasbrenner oder vielleicht einen Hockerkocher hast.
Ja, wobei da muss man ein bisschen vorsichtig sein, denn die Dinger sind vom Druckminderer, wenn das so Campingteile sind, in der Regel nicht für den Betrieb in Räumen gedacht. Das heißt, da muss man also sehr, sehr vorsichtig mit sein, denn die lecken halt in der Regel so ein bisschen Gas. Wenn das irgendwo draußen ist, beim Campen oder im Zelt oder so, dann ist das nicht schlimm. Egal, ne? Wenn das in einem geschlossenen Raum ist, dann ist das unter Umständen ein Problem. Also Gaskocher, ja, super Idee, so ein Ding für so einen Fall zu Hause zu haben. Auch den Campingkocher zum Kochen herzunehmen, ist sicherlich keine blöde Idee, damit man zumindest irgendwie den quakenden Familienmitgliedern eine Wärmflasche machen kann. Nur dann auf jeden Fall drauf achten. Gegebenenfalls kann man die Gaskartusche rausnehmen, wenn man es nicht mehr benutzt. Dann kann man es machen. Vielleicht kann man das Ding auf dem Balkon betreiben. Wobei, wenn Gas so richtig kalt wird, dann mag das ja meistens auch nicht mehr. Oh, da muss man aber ein bisschen drauf achten. Wenn man ein Gerät hat, was für Indoor-Betrieb geeignet ist und wo man die Gasversorgung ins Weiße vorausnehmen kann, alles super. Denn dieses olle Campinggas ist halt schwerer als Luft. Das sammelt sich also. Deswegen sollte man so Gasflaschen auch nicht zwangsweise im Keller lagern, sondern lieber im Schuppen. Nicht, dass man dann irgendwann mal das Licht anmacht und sein blaues Wunder erlebt, weil der Funken vom Lichtschalter gerade so im Gasspiegel liegt. Das wäre echt unschön.
Gut, was machen wir denn dann, wenn wir nicht heizen können?
Ja, uns warme Gedanken, ne? Also die Story, die ich hörte, war, naja, ich habe jede Menge Decken und habe mir gerade einen Umhang gekauft und das ist natürlich eine gute Sache. Also sich dick anziehen. Ich sag mal, wenn man ein einigermaßen isoliertes Haus hat, man hat keine anderen Umwelteinflüsse, also keinen Wind, kein Regen, es ist jetzt erstmal nicht nass, dann sind ja jetzt auch unter 0 Grad erstmal nicht so schlimm. Das ist natürlich ganz schön unangenehm, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich sag mal, mit Skiunterwäsche, kompletter Oberbekleidung und vielleicht 2 Pullovern, ein paar Handschuhen, einer Mütze und dann vielleicht noch eine Wolldecke umgelegt, wird man das überleben, auch lange Zeit.
Ja, ich denke, da ist auch wirklich Passivwärme echt das Beste. Also prinzipiell ist sowieso alles, was passiv ist, halt viel, viel besser als alles, was du irgendwie aktiv betreiben musst. Also alles, wo ich nichts mehr für machen muss, ne? Decken, Klamotten anziehen, fallen oder irgendwas aufstellen, wo sich zum Beispiel Wasser automatisch drin sammelt. Diese ganzen Passivsachen, das ist halt super. Du sagtest eben gerade Wärmflasche. Wärmflasche ist natürlich auch total geil, weil das bleibt halt relativ lange warm, verliert nicht so schnell die Hitze. Und du kannst dir das ja zur Not auch einfach irgendwie in eine Decke packen und damit dann zum Beispiel mein Bett wärmen. Also ich muss normalerweise mein Bett nicht vorwärmen, aber wenn es jetzt doch schon mehrere Tage komplett ohne Heizung ist, ich weiß nicht, wie kalt unsere Wohnung dann wird. Weil wir haben es jetzt zwar nie wirklich so warm, weil wir es halt einfach nicht so stark heizen. Wir sind gut isoliert, aber 5 Tage, minus 20 Grad, kein Strom. Wäre mal interessant, wenn da irgendwer mal so ein paar Werte sagen könnte, wie sich da wohl die Temperatur im Raum verhält. Also ich glaube, was da auch wirklich sehr sinnvoll ist, ist dann die Raumnutzung zu limitieren. Also dass du nicht jeden Raum benutzt, sondern wirklich dich in wenigen Räumen aufhältst, einfach um durch deine Körperwärme, durch die Aktivität, da vielleicht noch ein bisschen Wärme reinzukriegen.
Ja, und wenn das Wetter jetzt, ich sag mal, bescheiden war und es hat ordentlich geschneit, aber danach scheint die Sonne, dann sind so Räume mit entsprechend großen Fenstern natürlich auch tendenziell erstmal relativ warm. Und wenn man da dann noch mit 3-4 Leuten und einem Hund sich aufhält, dann hilft das sicherlich, die Raumtemperatur schon mal ganz deutlich nach oben zu bringen, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, dann ist auch eher das Problem, dass dir langweilig werden könnte, ne?
Ich habe hier noch ein paar Informationen von Twitter, und zwar der Schasen hat uns geschrieben, as far as I know, sind nicht alle Funkmasten Notstrom versorgt und im Falle eines Stromausfall machen die Leute drei Dinge. Freunde anrufen, auch kein Strom.
Ja.
Feuerwehr anrufen, kein Strom. Und Social Media, kein Strom hier, wo noch? Entsprechend ist dann das Netz. Da hat er sicherlich recht. Und der Phaserman, der sich auch beruflich mit sowas beschäftigt, soweit ich das weiß, der sagt, einen Tag wird es wohl noch mindestens funken. Okay, gut. Also ihr habt dann wenigstens Zeit, nochmal alle Folgen von unserem Podcast schnell runterzuladen, damit wir euch dann erzählen können, was ihr machen könnt.
Oder welche dummen Ideen ihr sein lassen solltet, wie zum Beispiel mit einem Campingkocher in der Wohnung kochen.
Ja, genau das. Ja, genau, also Wärme, also Passivwärme, genau richtig. Ich sag mal, wir haben ja alle irgendwie zumindest eine Bettdecke, ja. Und die meisten haben sicherlich auch noch irgendwie eine Wolldecke oder einen Schlafsack oder sowas. Mehr ist dein Freund. So viele Klamotten anziehen, wie irgendwie geht. Und ja, wenn man sich mag, dann kann man sich ja bei der Gelegenheit auch mal ein bisschen näher kommen.
Ja, und ansonsten halt in Bewegung bleiben, ne? Also auch in der Wohnung, wir haben hier zum Beispiel so ein kleines Sporttrampolin in der Wohnung stehen, weil wir ja jetzt nur über eine Notsituation von 5 Tagen sprechen, werden Kalorien wahrscheinlich nicht so das Problem sein. Also kannst du ruhig ordentlich Sport machen und dann wird dir selber auf jeden Fall schon mal warm.
Ist auf jeden Fall nicht die dümmste Idee. Oder auch, ich sag mal, wenn man dann, also irgendwie frische Luft und Sonne sind eigentlich nie schlecht für die Moral. Dementsprechend, ja. Wenn man dann merkt, hey, das wird mir kalt und irgendwie kriege ich auch langsam Schiss oder so, macht einen Spaziergang, ja. Wir gehen jetzt davon aus, der große Schnee war da und danach ist das Wetter erstmal wieder okay. Schneller Spaziergang, dadurch wird einem dann durchaus warm, vor allem, wenn man die ganzen Klamotten, die man eh schon hat, dann auch anbehält und noch eine Winterjacke drüber zieht. Und wenn man dann wieder in die Wohnung kommt, dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so schlimm, weil draußen ist es ja viel kälter. Ihr kennt den Trick, ne? Kalt duschen im Freibad, wenn es einem im Becken kalt wird und dann geht's auch schon wieder.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Und vor allen Dingen auch nicht in dicken Sachen schlafen. Ne? Also schon mit dicker Decke und so, aber nicht dann in den dicken Sachen auch noch schlafen.
Ja.
Die schwitzt du sonst nass und dann sind die Sachen am nächsten Tag kalt.
Genau, man sollte also so die Klamotte, mit der man ins Bett geht, dann schon so wählen, dass es irgendwie passt. Und wenn man nachts aufwacht und man merkt, man kriegt schwitzige Füße, dann kann man die Socken ja auch ausziehen. Das ist also immer anpassen, die Klamotte. Das geht ja auch sonst ganz allgemein. Ne? Also wenn man irgendwie arbeitet, dann zieht man halt 1-2 Lagen aus. Und wenn man merkt, mir wird's kalt, dann zieht man halt wieder eine Lage an. Deswegen ist ja dieses ganze Zwiebelprinzip auch ja bei Leuten, die draußen arbeiten, bei Leuten, die Outdoor-Hobbys machen und so weiter, im Prinzip überall verbreitet, ja.
Ja, ich finde es halt auch einfach geil, weil ich vernünftig warm angezogen sein kann und trotzdem noch mich gut hinterm Lenkrad bewegen kann und so und nicht so eine dicke Jacke habe, dass ich die Arme kaum noch bewegen kann, mich kaum umgucken kann. Also ich mag, Klamotten stören mich eigentlich. Also ich mag zum Beispiel eigentlich auch keine, was heißt eigentlich? Ich mag keine langärmeligen Oberteile, stehe ich total nicht drauf, weil ich brauche meine Arme frei. Ich habe dann irgendwie das Gefühl, ich kann sonst nichts anpacken oder so. Du musst doch immer aufpassen, dass du dich nicht dreckig machst. Und dann habe ich halt lieber 2 T-Shirts an, weil die Arme werden sowieso nicht so schnell kalt. Ich habe auch festgestellt, dass Oberkörper und Beine bei mir überhaupt eigentlich nie das Problem sind, dass die kalt werden. Wo es halt anfängt, sind die Hände und im Zweifel halt, wenn ich mich nicht bewege, auch die Füße. Aber der Rest, das geht eigentlich immer bei mir. Gut, ist ja auch gut isoliert.
Wir haben gar nicht drüber gesprochen, warum der Podcast 2 Paar Socken heißt. Das müssen wir, glaube ich, auch gar nicht, oder? 2 Paar Socken sind halt super, weil 2 Paar Socken halten wärmer als 1. Das untere Paar ist 1, das nicht rutscht und schön eng anliegt. Und das obere Paar ist irgendwie schön dick und aus Wolle oder so. Wenn irgendwas rutscht, dann rutschen die beiden Paare Socken aufeinander und damit kriegt man keine Blasen. Und ja, deswegen 2 Paar Socken.
Genau mein Humor. Wir müssen gar nicht besprechen, warum, und dann erklären. Sehr gut. Außerdem, wenn du 1 Paar Socken mit nassem Sand füllst, hast du immer noch 1 Paar Socken, was du tragen kannst.
Warum sollte man 1 Paar Socken mit nassem Sand füllen?
Weil nasser Sand schwerer ist als trockener Sand. Und man weiß ja nie, vielleicht muss man ja mal...
Ah, Stück Seife, jetzt habe ich es verstanden. Okay.
Man weiß ja nie. Also Socken sind halt super, ne? Nehmen kein Gewicht weg. Und vor allen Dingen, was halt auch geil ist, wenn du echt irgendwo, also ich habe meist nicht zwei Paar Handschuhe dabei. Also ich habe natürlich ein paar Arbeitshandschuhe dabei und dann zwei Paar hier Hygienehandschuhe, falls ich irgendwo erste Hilfe leisten muss. Aber falls du echt deine Handschuhe anhast und die werden nass oder sind halt doch nicht so warm, wie du denkst, hey, zur Not kannst du halt die Socken noch über die Hände ziehen. Ist zwar nicht so geil zum Arbeiten, aber wenn du jetzt nur durch die Kälte durchkommen musst und dir deine Hände abfrieren, Socken passen auch da.
Ich habe hier noch zwei Informationen von Twitter. Der Phaserman hat auf den Kommentar von vom Schasen geantwortet und geschrieben, mindestens 24 Stunden, soweit die Batterien gewartet sind. Und dann den Affen, der sich die Augen zuhält. Ich hatte gerade nicht erwähnt, dass hinter seinem, einen Tag soll es wohl noch funken, auch so zwei Daumendrück-Emojis waren. Also, gut, kann sein, kann nicht sein. Und der Armin, der hier Genie schreibt, auf Netzseite kenne ich mich nicht aus. Erfahrung, eine circa vierstündige dorfweite Stromabschaltung hat das Mobilfunknetz nicht beeinträchtigt. Ja gut, wenn es nur das Dorf ist, dann wird der Mast wahrscheinlich an einem anderen Strang hängen. Dann, klar, ist auch die Frage, wie groß das ist und so weiter und so fort.
Also halten wir schon mal fest, Passivsachen, vor allen Dingen Passivwärme, Wärmflaschen sind super. Ich würde auf jeden Fall auch empfehlen, nach Möglichkeit Eintöpfe oder sowas zu essen, Suppe, also irgendwas, wo du halt viel warme Flüssigkeit zu dir nimmst, einfach weil es von innen nochmal wärmt. Du kannst zwar auch ein warmes Steak essen, das macht aber längst nicht so warm, als wenn nur eine warme Flüssigkeit ist. Und vor allen Dingen so ein Eintopf ist halt gerade bei so kaltem Wetter ist das einfach. Ich finde, das hebt auch die Moral da wieder nochmal ganz stark.
Auf jeden Fall, ja. Vor allem, weil wir alle, ja, glaube ich, zumindest in unseren Breiten die Assoziation haben, irgendwie, es ist kalt, ich esse eine warme Suppe und alles ist gut.
Ja, genau. Ich würde übrigens auch, also ein kleines Geheimrezept oder ein kleiner Geheimtipp von mir gerade zur kalten Jahreszeit, Asia-Nudelsnacks. Total geil, weil hilft immer bei Erkältung, weil ist jede Menge Schärfe drin. Kann man natürlich weglassen, wenn man sie nicht mag. Ich packe sie prinzipiell immer rein, weil Schärfe halt antibakteriell wirkt. Und es ist jede Menge Salz mit drin, was natürlich super ist, wenn man erkältet ist und eine Rotznase hat, ja.
Deswegen sind die Dinge auch prinzipiell relativ ungesund und man sollte sich da nicht zu sehr von ernähren. Aber ich habe da jahrelang als Student am Ende des Monats Studien zugefahren und das hat mir nicht geschadet.
Nee, ich esse die auch nicht ständig. Ich habe mir die jetzt so als Notration nochmal mit ins Auto gepackt. Also das ist halt eine Notration, wenn ich merke, so scheiße, ich habe mir zu wenig Essen für die Arbeit eingepackt und ich habe echt Kohldampf. Und dann esse ich lieber noch irgendwas auf der Arbeit, als dass ich irgendwo unterwegs halte und mir einen ungesunden Burger oder so reinziehe.
Ja.
Zumal das auch ganz schön ins Geld geht.
Ja, auf jeden Fall.
Und das finde ich die eigentlich ganz super. Also es ist bestimmt keine gesunde Ernährung, aber um sich aufzuwärmen, ist halt so eine heiße Tasse Brühe auch super.
Oh ja, auf jeden Fall. Hier die Originale vom Asia-Nudelsnack sind ja die Yum-Yums. Diese, hier ein kleines Paket Nudeln irgendwie so dehydriert und so Instant-Ramen und dann halt so ein paar paar Tüten mit Fett und Gewürzen und Schafe und so weiter drin. Ja,
genau.
Und die habe ich jetzt auf den Festivals und so letztes Jahr gehabt, denn das ist natürlich auch total super, ne? Du kommst irgendwie vom Festival zurück, vom Konzert zurück, bist irgendwie total durchgeschwitzt oder auf dem Chaos Communication Camp warst irgendwo unterwegs und du machst dich auf den Weg nach Hause und du gehst vielleicht noch nach Hause, weil dir so langsam kalt ist oder so in der Menge bist du rumgehüpft und hast irgendwie gemoscht in meinem Fall und dann bist du total durchgeschwitzt und auf dem Weg zurück zu deinem Zelt, was dann, 20 Minuten bei mir, kürzer, aber das könnte auf dem Festival auch mal eine Stunde sein, wenn du Pech hast. Bis du ankommst, bist du halt echt kalt und da gibt's halt nichts Geileres als schnell den Gaskocher an mit dem hier mit der Turboflamme und obendrauf den Turbokessel. Dann hast du das, ich sag mal, in 30 Sekunden einen halben Liter Wasser warm. Und dann so ein Yum-Yum dir reinziehen mit schön scharf, also zumindest für mich, ja, genau das Richtige, bevor du ins Zelt gehst. Das hebt auch nochmal die Moral. Also Notvorrat da haben, auf jeden Fall eine gute Sache. Irgendwas, um's warm zu machen, da haben, kann man ja auch für Camping benutzen, wenn ihr keinen Gasherd habt, um mal so ein Wokgericht zu machen oder hier was die alle immer zu Weihnachten und zu Silvester machen hier.
Kartoffelsalat?
und Würstchen. Nee, Raclette, beziehungsweise hier, wie heißt das mit dem
Fondue
nochmal? Fondue, genau. Totale Wortfindungsschwierigkeiten heute. Anstatt sowas zu machen, gibt's da auch so asiatische Varianten von, wo man so einen Tischgrill im Prinzip hat, auch mit so einer heißen Platte halt, wo man dann so sein Fleisch drauf grillen kann oder auch sein Gemüse drauf grillen kann oder sowas. Dafür kann man's ja auch nutzen hier. Und schon seid ihr keine komischen Prepper mehr, sondern die Leute mit dem coolen asiatischen Fondue-Raclette.
Ja, aber wenn du jetzt mit Asia und Fondue anfängst, dann würde ich eher sagen, mongolischer Feuertopf.
Klar, also ich sage ja nur, wofür man es nutzen kann in einer Situation, in einer Nicht-Survival-Situation. Ja. Ne? Also die Dinger sind auch echt überschaubar teuer, kann man bei großen bösen Internetbuchhändlern und sicherlich auch an anderer Stelle kaufen. Wenn die Läden irgendwann wieder aufhaben, bestimmt auch im freundlichen Asialaden um die Ecke.
Ja, ja. Und ich finde es halt auch geil zum Grillen raus. Ne? Ich weiß nicht, hatte ich das letzte Mal schon erzählt, wenn ich grille, mache ich ganz oft Rosmarinkartoffeln oder Thymiankartoffeln und dann muss ich prinzipiell immer reinrennen. Das ist halt nervig und mit einem kleinen Gaskocher kannst du es halt draußen nebenbei machen.
Ja, so ein Ding zu haben ist sicherlich nicht verkehrt. Wenn ihr es nicht habt, dann seid ihr ein bisschen gekniffen. Ich meine, gut, ihr könnt euren Campinggaskocher rausholen, wenn die Kartusche denn noch was hergibt. Oder ja gut, wenn ihr irgendwo ein Einfamilienhaus habt, dann ist die Chance halt hoch, dass ihr irgendwo so eine Pulle Campinggas und irgendwie einen Brenner fürs Unkraut oder sowas habt. Ja, wenn nicht, dann wird's halt schwierig. Weil so mal eben Feuer machen in der Wohnung, das würde ich dann ganz hart nicht empfehlen.
Nee, also grillen geht ja super, aber halt auch nur draußen, ne? Und was du schon sagtest, Feuer, das war in dem Video auch, wurde das berichtet, dass da wohl ganz viele Wohnungen oder Häuser am Brennen waren, weil die Leute versucht haben, drinnen Lagerfeuer zu machen und die Feuerwehr konnte nicht löschen, weil die kein Wasser hatten.
Ja, super geil.
Und wir hatten es letztens auch hier noch, da hatte ich mit meiner Mutter so ein bisschen rumgescherzelt. Als wir hier diesen Wintereinbruch hatten, sagte ich, ja, und auf der Online wurde berichtet, Stromausfälle werden befürchtet und ich habe noch keinen Gaskocher. Dann sagt sie, ja, aber du hast doch einen Grill. Und ich sage, ja, ich gehe zum Grillen jetzt nach draußen, zum Wasserkochen. Ja, aber du hast doch auch einen für drinnen. Sag ich, ja, den Elektrogrill benutze ich beim Stromausfall. Super Idee. Und dann war das nämlich ein paar Tage später, da ist in Herford haben die echt eine Grillparty indoor gemacht, ne?
Ja, CO2-Vergiftung. Da habe ich auch von gehört, ja.
Also Feuer drinne ist immer, auch mit Gas, ich dachte, Gas geht, aber ist immer eine dumme Idee.
Ja, deshalb, also Gas geht auch, so ist das nicht. Also der Trick ist halt, bei Feuer entsteht ja unter anderem Kohlendioxid und Kohlenmonoxid und noch jede Menge andere Sauereien. Und das, was die Leute bei einem Hausfeuer umbringt, ist in der Regel halt dieses Rauchgas, Leute. Und genau sowas stellt ihr euch mit dem Grill dann auch in die Wohnung. Also lasst das wirklich bleiben, das ist eine saublöde Idee. Als alle damals noch Öfen hatten in der guten alten Zeit, da wusste man das auch noch, dass so ein Leck im Ofenrohr unter Umständen tödlich sein kann. Ja. Also und Kohlenmonoxid tötet wirklich schleichend. Ne? Da fallen erst die Kinder um und weil das halt auch schwerer ist als Luft und als erstes fällt die Katze um und dann das Kind und wenn man dann noch nicht auf die Idee gekommen ist, dass irgendwas schief läuft, dann bist du als nächstes dran. Also kein Unfug machen bitte, ja?
Ja, und ganz ehrlich, wenn ihr dann Probleme habt, dass ihr irgendwie draußen normalerweise nicht grillen könnt, weil ihr in einem Mehrfamilienhaus wohnt oder so, ey, bei einer Notsituation, scheiß was drauf, dann macht das halt irgendwo draußen.
Ja, klar, und wird vor allem Community-Building an der Stelle sicherlich eine gute Idee. Also wenn ihr dann da draußen irgendwie einen großen Pott Wasser heiß macht, dann sagt allen Leuten im Haus Bescheid, die sollen dazukommen. Ich meine, die Kohlen habt ihr eh an und ihr seid dann auf jeden Fall die coolen Leute, die für heiß Wasser gesorgt haben und die Idee mit der Wärmflasche hatten. Vielleicht haben die Nachbarn noch eine Dose Maggi Feuertopf über oder so. Also das ist übrigens auch so eine Geschichte. Grundsätzlich in diesen ganzen, ich sag jetzt mal, Preparedness-Situationen, es lohnt sich halt doch schon, die Nachbarn zu kennen, zu wissen, wie die so drauf sind, ob man sich mit denen versteht, ob man sich mit denen nicht versteht, was die eventuell für Ressourcen an den Tisch bringen und an der Stelle einfach mal zu klopfen und zu sagen, hallo, bei euch ist der Strom auch weg. Ja, ja, ich weiß. So, und ja, einfach mal kurz drüber zu reden, einfach zu sagen, hey, wenn ihr irgendwas braucht, ich habe zwar auch nicht alles da, aber sagt einfach Bescheid, Fragen kostet ja nichts und ich halte das bei euch mal genauso. Sicherlich eine gute Idee.
Auf jeden Fall. Also wir haben das hier ja auch gemacht zur großen Toilettenpapierkrise, dass wir gesagt haben, ey, wenn uns einer fragt, kriegt er sofort was. Also die Toilettenpapierkrise, wir haben es in der ersten Folge schon oder in der Nullnummer schon gesagt, wir sind jetzt noch im Februar 2021 und zum ersten Lockdown im Jahr 2020 gab es ja halt echt Toilettenpapier, Hortungskäufe, wie die Bekloppten. Da sind einige Geschichten gewesen, die überhaupt nicht gingen. Unter anderem war hier in der Nähe ein Hofladen, der dann einen großen Verkauf machen wollte, palettenweise. Das hat das Ordnungsamt dann gestoppt, weil die auch irgendwie Schweinepreise nehmen wollten. Seid cool und gebt den Leuten, die was brauchen, einfach was ab, ohne dass ihr da jetzt irgendwie was für haben wollt oder so. Ihr müsst das nicht verschenken, ne? Kümmert euch um eure Nachbarn, sagt denen, hey, wenn ihr was braucht, so wie du gerade gesagt hast, Sven, ist genau die richtige Einstellung. Ich würde aber auch noch dazu sagen, prahlt nicht mit dem, was ihr zu Hause habt. Weil das schürt nur Erwartungen, so, oh, die haben ja so viel, die müssen uns ja was abgeben und ich habe ja nichts und so, sondern geht von euch aus auf die Leute zu und sagt, hey, wenn ihr was braucht, fragt ruhig. Das ist super für das Community Building, das ist super, wenn ihr dann nachher was braucht und jeder braucht mal irgendwas, ob es Hilfe ist, ob es ein Lebensmittel ist oder was auch immer. Und auch gerade das ganze Preparedness-Ding, ich glaube, wir haben es in der Nullnummer auch schon gesagt, man macht es halt nicht nur für sich, sondern man macht das auch für seine Community. Weil es ist immer ein geiles Gefühl, helfen zu können. Es ist immer geil zu wissen, hey, diese Situation kriege ich auch noch hin. Das ist nicht nur der praktische Vorteil, dass ich dann wahrscheinlich auch was zurückkriege und dass mein Ansehen vielleicht in der Community steigt. Und zwar zu Recht, also ohne irgendwie komische Hintergedanken. Es ist auch, und das darf man nie vergessen, es ist ein moralischer Boost. Und jede Krise, also die meisten Krisen, verkacken wir aufgrund der Moral. Ja, das sehen wir jetzt gerade zu Corona-Zeiten wieder. Es ist eine alte, oder na, ich kann nicht so viel über Kriege erzählen. Ich kenne es nur aus dem Tabletop-Bereich. Aber ich habe es immer wieder gehört, Kriege werden halt auch durch Moral entschieden. Ja, also es ist selten so, dass man eine ganze Armee vernichtet, sondern dass sie halt vorher kapitulieren. Und genau das Gleiche, wenn man das jetzt auf Krisen ummünzt, ist halt, du verkackst in der Krise, weil die Moral unten ist.
Es gibt ja auch dieses Ding aus Großbritannien, was wir jetzt, was viele von uns noch als Meme kennen, dieses Keep Calm and Carry On, ne? Und das war ja genau die Parole, so, hey, ruhig bleiben und weitermachen. Ja? Und das ist auch genau da das Ding. Also ich zitiere da immer gerne den Marsianer, so, du hast ein großes Problem, das zerbricht vielleicht auch ganz viele große Probleme, die zerbrichst du jetzt in viele Teilprobleme und dann fängst du an, die zu lösen. Und wenn du genug Probleme gelöst hast, dann darfst du nach Hause.
Mit welchen Marsianer?
Der Film mit hier, also das Buch fallen mir sämtliche Leute nicht mehr ein, die da irgendwas mit zu tun haben. Andy Weir hat das Buch geschrieben und die Hauptrolle hat gespielt Matt Damon.
Genau, ich hab's Hörbuch gehört und ich habe das den Film nachher gesehen. Ja, Kartoffeln, genau. Da geht halt gar nichts drüber.
Guter Film, tolles Buch und auch richtig großartiges Hörbuch. Im Buch sind auch genug Dinge drin, die und genug Dinge anders, die im Film nicht drin sind und die anders sind. Und das keine Kritik. Also ich finde den Film trotzdem großartig, bis auf die Szene am Ende, wo er dann da einen auf Iron Man macht. Die Szene ist fürchterlich. Die ist im Buch auch nicht drin. Aber naja, gut. Ansonsten gerne hören, lesen und cool.
Ja, fand ich auch ganz gut.
Zurück zum Thema Stromausfall. Also, wir haben uns jetzt damit beschäftigt. Also, die Meldungen sagen, naja, also ein bisschen Netz haben wir wahrscheinlich noch. Je nachdem, wo wir sind, kann es auch länger sein. Ich sag mal, Kommunikation ist sicherlich eine gute Geschichte. So eine geladene Powerbank zu Hause zu haben, ist sicherlich nicht verkehrt. Für diejenigen unter euch, die Akkuwerkzeuge benutzen. Ich habe welche von Makita. Man legt sich da ja irgendwann mal fest und dann bleibt man in der Regel bei der Marke. Die gibt's auch von DeWalt und von Milwaukee und von Hilti und von Bosch und wie sie alle heißen. Also da gibt's ganz, ganz viele. Zumindest für meine gibt es so kleine Aufsätze, die kann man da raufschieben auf den Akku und dann hat man da zweimal USB, was da rausfällt.
Und wie geil ist das denn?
Wenn man dann vor allem 25 Amperestunden bei 18 Volt hat, dann könnt ihr ja mal ausrechnen, das sind halt deutlich mehr Amperestunden bei 5 Volt. Und da ist ein Schaltnetzteil drin, das hat kaum Verluste. Also ich kann da mein Handy locker 3-4 Mal draus voll machen, aus den dicken. Und ich habe da eine ganze Menge von. Ich glaube, ich habe irgendwie 4-5 Amperestunden Akkus und einen ganzen Haufen 3 Amperestunden Akkus. Und ich weiß, wo hier in der Nähe noch eine Menge mehr liegen. Das ist also auf jeden Fall eine coole Sache. Und das Ding kann man einfach mit in die Werkzeugkiste schmeißen, weil wenn einem dann mal irgendwo beim Arbeiten das Telefon leer geht oder so, dann läuft bei dir. Ansonsten gibt's natürlich auch inzwischen alles mit USB, unter anderem so kleine Lampen, was natürlich auch eine geile Sache ist, denn das wird jetzt so als Taschenlampe oder so nicht ausreichen, aber so als ich werd abends nicht verrückt Lampe und die Kinder haben keine Angst Lampe, hält so eine LED-Lampe an so einem 5 Ampere Stunden 18 Volt Akku, ich weiß gar nicht, ich schätze mal ewig.
Also ich habe viel selber mit LEDs gebastelt. Ich habe immer so High-LEDs gekauft für, keine Ahnung, Centbeträge. Und habe da ein Doppelfach Batterien rangelötet. Hier die Doppel-A, also die etwas dickeren Mignon-Batterien. Und das brennt ohne Scheiß, ununterbrochen, ich glaube 6 Tage.
Ja.
Und die High-LEDs, die machen halt echt Licht. Also mit einer High-LED kann ich hier jeden Raum zumindest so weit beleuchten, dass ich alles da drinne finde.
Ja, und dass man nicht auf die Nase fällt, ist ja auch mal. Also ich rede dann immer von nicht auf die Fresse Fallbeleuchtung.
Nee, das ist schon mehr. Ne? Du kannst mit den Dingern natürlich auch ein Buch lesen, aber du könntest hier auch so ein... Ja, du siehst halt nicht nur so grob, wo was ist, sondern es ist echt schon so, dass du dann in dem Raum auch wirklich was machen kannst. Das finde ich total krass. Sowas da zu haben, ist auf jeden Fall immer gut. Ich habe ja unheimlich viele kleine Hobbys und habe deswegen auch viel Bastelkram zu Hause und habe mir dann auch mal so eine Taschenlampe selbst gebaut, also mit Gaffertape und Batterien und einer LED, der ich im Auto, die Dinger halten echt ewig und bringen richtig Licht. Oder hier zum Beispiel auch, da haben wir glaube ich auch schon drüber gesprochen, Stirntaschenlampen.
Genau, ja, super Dinger auf jeden Fall. Ich habe in jeder Tasche, die ich so besitze, eine. Gibt's immer mal wieder schweinebillig, irgendwie auch im Dreierpack oder so. Ja klar, also man kann natürlich auch viel Geld dafür ausgeben und die sind dann auch cooler, weil die sind dann wasserdicht und dies und das und jenes. Aber so für einen Alltag, wenn du einfach nur, weiß ich nicht, abends mal, irgendeine Kleinigkeit an deinem Auto ist nicht in Ordnung, ja. Also hast vergessen, dass du den Scheibenwischer noch wechseln wolltest und musst das jetzt tun oder so ein Kram, ja. Oder am Fahrrad Kette abgesprungen, ja, irgendwo auf einem dunklen Weg oder, ja. Oder du suchst einfach nur das Schlüsselloch und solche Geschichten, ja. Dafür sind die Dinger einfach total super. Man hat beide Hände frei, halten gefühlt erstmal ewig und man muss sich allerdings dran gewöhnen, dass man, wenn man beide starke Stirnlampen aufhaben, dass man immer so ein bisschen aneinander vorbeiguckt beim Reden.
Ansonsten ja.
Ich habe mein Anschiss.
Ich habe ein schönes Modell, habe ich bei Amazon günstig geschossen für 8 Euro und du hast 3 Modi drin. Einmal helles Licht, einmal gedimmtes Licht und einmal Flackerlicht. Du kannst das Teil kippen. Es ist halt ein 8-Euro-Teil und ich wüsste nicht, was ich daran mehr haben wollte. Es ist super geil. Ich habe mir das Ding gekauft, falls ich mal, wenn ich zum Beispiel jetzt Spätschicht habe, abends auf dem Heimweg eine Erste-Hilfe-Situation habe. Ich will halt die Hände frei haben, um zu helfen und nicht um eine Taschenlampe halten zu müssen. Ja klar, dann heißt es wieder, du bist ja mit deinem Auto da. Und ja, aber vielleicht ist die Unfallstelle nicht genau da, wo mein Scheinwerfer hinleuchtet oder ich muss irgendwen aus einem Auto rausziehen oder so. Es gibt eigentlich nicht viel Grund, eine Taschenlampe dabei zu haben, aber es gibt 1000 Gründe, eine Kopftaschenlampe dabei zu haben.
Ja, jetzt gehöre ich zu den Leuten, die ständig eine Taschenlampe am Gürtel haben. Das hat auch mit meinem Beruf zu tun. Ich gucke halt ständig in irgendwelche dunklen Schaltschränke rein, brauche ganz viel Licht auf irgendwelchen Schweißnähten oder suche irgendwas, was irgendwo runtergefallen ist. Vorhin erst am Pommeswagen ist dem Kind vor mir ein 10-Cent-Stück unter dem Pommeswagen gefallen und da konnte ich dann also der große Held sein, der mit der Taschenlampe es gefunden und rausgeholt hat. Der Pommesmann hat ein bisschen komisch geguckt.
Okay, aber warum keine Stirntaschenlampe?
Ich habe auch eine Stirntaschenlampe, wie gesagt, im Rucksack. Der Trick ist halt, die Stirnlampe ist nicht so gut zu greifen. Die kannst du zwar auch in der Hand halten, aber das Ding kann ich rausziehen, auf den Knopf drücken und ich habe sofort Licht und ich kann das Licht sofort irgendwo hinhalten. Und es ist für die Situation, wo ich halt irgendwo in eine dunkle Ecke gucken möchte, ist das halt einfach viel schlauer, die Taschenlampe zu haben. Ich habe in der Tasche, die ich am Gürtel trage, wo das Ding auch drin steckt, auch noch so einen Straps, den man sich um den Kopf binden kann, wo man das Ding reinschieben kann. Das heißt, es kann dann auch eine Kopfseitenlampe werden. Aber für die Situation, wo man halt so, ich brauche jetzt Licht an dieser Stelle, sind die Dinger gar nicht so doof. Also kann man halt auch irgendwo hinlegen, besser als so eine Stirnlampe, weil sie halt einfach vom Formfaktor her anders sind. Also es hat beides seine Anwendungsfälle und ich finde es halt auch ganz gut, irgendwas anleuchten zu können, ohne es angucken zu müssen. Das ist manchmal auch nicht verkehrt. Also wenn man irgendwem anders leuchtet zum Beispiel.
Ja, stimmt.
Also es gibt für beides Anwendungsfälle. Ich trage halt beides mit mir rum. Ich bin aber auch bekloppt. Macht nicht, was ich mache. Wir sind jetzt eigentlich abgeschwiffen.
Ich wollte gerade sagen, aber wozu machen wir dann diese Sendung, wenn die Leute immer nicht das machen sollen, was wir machen?
Sich darüber im Klaren zu sein, dass man das alles nicht möchte, ist ja auch ein Ziel. Von daher. Stimmt. Lass uns noch über eine Sache reden. Jetzt sitzen wir da und das Wasser fällt doch aus. Keine Ahnung.
Genau.
Ja, jetzt ist wirklich ein Rohr irgendwo eingefroren oder das örtliche Wasserwerk, da bei denen war die Notstromversorgung nicht in Ordnung. Jetzt stehe ich da ohne Wasser. Ich meine, der Vorteil ist, es hat ja ordentlich geschneit. Den Schnee kann ich mir ja in die Wohnung holen, kann die auf meinem Gaskocher schmelzen oder mir das Ding unter den Arm klemmen. Auch eine doofe Idee übrigens. Bis der Schnee geschmolzen ist und dann habe ich jetzt näherungsweise erstmal Wasser.
Ja, aber wie destilliert ist zu behandeln, ne?
Oder nicht? Ja, wie destilliert ist nicht unbedingt, aber ja, man sollte dann im Zweifelsfall zusehen, dass man es tendenziell seinen Eintopf ein bisschen streckt oder da sich Rahmen mitkocht oder ähnliches. Denn man hat da auf jeden Fall wenig Elektrolyte drin. Das ist wahrscheinlich richtig, ja.
Genau, also ich habe Thema Elektrolyte bin ich noch nicht so ganz auf dem Laufenden, aber im Grunde genommen sind es ja Mineralstoffe, ne?
Ja, die sind im Regenwasser auch auf jeden Fall drin, so ist das nicht, aber wahrscheinlich in geringerer Menge, das ist schon wahr.
Und ich habe das, glaube ich, bei Neberg mal gelesen, ja, dann pack halt ein bisschen Sand mit rein. Ist jetzt ganz, ganz alte Erinnerung, aber ansonsten kann man sich auch einfach mal über Elektrolyte schlau lesen. Ich werde das auch nochmal, ich habe mal da schon mal reingeguckt, da ging es, also es gibt ja Elektrolyte auch abgepackt, dass du die dann irgendwo reintun kannst oder auch extra elektrolythaltige Getränke, gerade wenn du viel, viel schwitzt. Ist das ja notwendig.
Oder bei Durchfall gibt es wirklich so Packungen, das ist aber ein Arzneimittel, ja, die sind jetzt nicht so für als Erfrischungsgetränk gedacht.
Nee, aber wenn du jetzt gucken willst, wie kann ich mich auf so eine Situation vorbereiten, wäre das halt nochmal ein Punkt, dass man da guckt, wie kriege ich da halt die Mineralstoffe rein, dass ich ein vernünftiges Getränk da habe.
Ich habe mal gehört und vielleicht sogar auch schon mal ausprobiert, dass so eine Elektrolytpackung, die eigentlich für gegen Durchfall gedacht ist, dass die eventuell auch hilft, wenn man ein bisschen Kater hat, aber das würde ich natürlich niemals empfehlen, weil Arzneimittel und so, ne?
Nee, ich würde dann auch eher wieder die Nudelsuppe empfehlen, weil da sind halt echt genug Salze drin und das auch Fett mit drin. Und vor allen Dingen Flüssigkeit. Also
ja, und wenn man ein paar Flaschen Fruchtsaft oder so zu Hause hat, dann kann man sicher auch durchaus in das in den geschmolzenen Schnee einen Schuss Multivitaminsaft reintun. Das dürfte da auf jeden Fall auch schon mal helfen, ja.
Ich wollte gerade sagen, Sven isst nicht den gelben Schnee, der schmeckt nicht.
Das ist ein ganz wertvoller Tipp hier. Ihr habt jetzt zum ersten Mal gehört, esst nicht den gelben Schnee. Jetzt ist natürlich das Ding so, Umweltgifte, solche Geschichten, also was da eventuell mikrobiologisch drin ist, das kriegt ihr mit dem Kochen tot, also zumindest mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit. Wasser auf normaler Höhe halt einfach zum Kochen bringen und die Zeit, die es oberhalb von der Temperatur, wo alles stirbt, ist, die Zeit, die das Wasser, wenn ihr es einmal zum Kochen bringt, oberhalb von der Temperatur ist, wo alles stirbt, was da drin ist und euch krank machen kann, die ist halt lang genug. Ihr müsst es also nicht ewig kochen oder so. Einfach aufheizen, einmal zum Kochen bringen, abkühlen lassen und dann funktioniert das. Ist zumindest so die Weisheit, die einem alle erzählen.
Genau, circa eine Minute reicht, ja.
Ja, und wenn man es mit einem Gaskocher oder auch mit dem Herd oder hier mit dem Grill oder so zum Kochen bringt, dann kommt man ja gar nicht unter die Kochzeit von einer Minute. Das klappt ja fast gar nicht.
Ja, genau. Filtern müssen wir es aber, glaube ich, nicht, ne?
Filtern kann man sicherlich auch. Wenn man so einen Filter da hat, wird das bestimmt nicht schaden. Ich glaube, die WHO hat mal irgendwann gesagt, filtern und kochen.
Bei Schnee?
Ja, bei Schnee nicht, aber so bei Trinkwasser, was irgendwo aus Grundquellen, also aus Bodenquellen kommt.
Ja gut, das auf jeden Fall. Also ich habe jetzt schon mehrere Sachen gesehen, was Wasserfiltern angeht. Was ich da ganz witzig fand, war der Spruch von Cody: Das, was du siehst, ist nicht das, was dich tötet nachher bei Wasser.
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Also im Zweifelsfall lieber abkochen anstatt filtern. Ich meine, na klar, man will beides machen, aber das fand ich schon ganz cool, weil die Sachen, die halt wirklich gefährlich sind, siehst du nicht. Wenn Ölfilm draufschwimmt, das siehst du halt dann sowieso sein lassen.
Ja, aber das da ist sind sowieso so ein Problem. Damit kriegen wir halt irgendwie die ganzen biologischen Probleme in den Griff. Aber wenn ich jetzt wirklich, weiß ich nicht, Nitrat da drin habe oder Öl oder irgendwie solche Geschichten, die kriegt man in der Regel weder mit dem Filtern so richtig gut raus, noch kriegt man sie durch Kochen raus. da muss man halt gucken. Ne? Also wenn der Schnee schwarz ist, weil man irgendwo in einer Gegend wohnt, wo alle irgendwie mit Kohle und Bunker C heizen, dann ist das vielleicht auch keine gute Idee.
Nee, da ist tatsächlich das Beste, einfach mal für ein paar Tage Wasser zu Hause zu haben. Und ich rede wirklich von Wasser, nicht von Wein, nicht von Cola, sondern du willst halt wirklich Wasser zu Hause haben, ja. Haben wir das? Nein, ist ja egal, ob wir es schon erwähnt haben. Es gibt ja von der Bundesregierung gibt es eine Empfehlung zur Krisenvorsorge und da wird gesagt, man sollte sich nach Möglichkeit Vorräte für 10 Tage zulegen und pro Person reden wir davon, ich glaube 3 Liter waren es pro Person, pro Tag Trinkwasser. Das ist jetzt nicht gemeint nur zum Trinken, sondern für Hygiene, zum Kochen, was man halt so alles braucht. Das ist mit Sicherheit die sicherste Vorsorge und ganz ehrlich, es ist auch die kostengünstigste. Was ich mal so 30 Liter pro Person, bei uns wären es jetzt 120 Liter, ich habe das noch nicht, ich bin aber dabei, das nach und nach aufzufüllen, ist mit Sicherheit günstiger als irgendwelche Chlortabletten, die man im Zweifelsfall vielleicht doch nicht benutzen will oder X-Life Straws sich irgendwo hinzulegen. Und dann nachher doch kein Wasser zu haben, weil um Chlortabletten und Live-Straws nutzen zu können, muss man ja auch erstmal überhaupt Wasser haben.
Wir linken auf jeden Fall auf die Seite vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Falls wir das vergessen sollten, es ist eine Suchanfrage, ne? Also Bundesamt für Bevölkerungsschutz beziehungsweise Bundesamt für Katastrophenschutz habe ich, glaube ich, falscherweise gerade eingetippt. Wenn ihr da einen Notvorrat kriegt, ihr direkt als Empfehlung bei den Suchbegriffen. Und genau, dann findet ihr es sofort. Und ganz ehrlich, das ist halt wirklich eine Bundesbehörde. Ja, das ist kein Verschwörungshaufen, das sind keine bekloppten Prepper oder irgendwie sowas, sondern das sind schon wirklich Leute, die näherungsweise an der Stelle wissen, wovon sie reden. Hier gibt es übrigens einen Unterpunkt Stromausfall, sehe ich gerade. Das ist ja spannend.
Ja. Ja,
also könnt ihr nochmal durchlesen, was die so schreiben.
Im Grunde genommen wird da ja einmal auf alles eingegangen. Du hast auch eine Checkliste, was du alles da haben solltest. Und wirklich Wasser da haben. Also Wasser filtern, Wasser abkochen und so ist alles schön und gut. Aber wir haben es ja schon mal gesagt, Survival ist halt auch die Fähigkeit, dafür Sorge zu tragen, gar nicht erst in so eine Situation zu kommen und Wasser sich zu Hause hinstellen. Kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen.
Das ist übrigens obergeil. Ich habe jetzt mal auf Stromausfall draufgeklickt und die sagen genau das gleiche wie wir, ne? Also warme Kleidung, wenn man einen Ofen im Haus hat, cool. Vorrat an Kerzen und Taschenlampen, zum Beispiel Kurbeltaschenlampe oder Solar-LED-Leuchten, Ersatzleuchtmittel, Batterien, Streichhölzer, kleinere genau. Mahlzeiten auf dem Campingkocher zubereiten, nutzen Sie Garten- oder Tischgrills, auf keinen Fall in der Wohnung Feuer machen, Erstickungsgefahr. Dann sagen sie das mit den Akkus und Bargeld sagen die noch, weil halt zum Beispiel Geldautomaten eventuell nicht funktionieren. Guter Punkt, finde ich.
Richtig, ja.
Absolut. Dann sagen die noch, batteriebetriebenes Radio bereithalten, um sich zu informieren. Das ist sicherlich auch keine doofe Idee.
Ja, wir hatten es ja eben schon mit dem Mobilnetz. Das Problem ist ja nicht nur, dass das Netz da sein muss, sondern du musst halt auch Strom auf deinem Handy haben. Und wenn du jetzt deine Powerbank leer hast, einfach weil sie leer ist, hilft dir das auch nichts. Wenn das Netz überlastet ist, bringt dir das auch nichts. Deshalb so ein olles Kurbelradio oder ein Batterienradio. Ich wollte eins kaufen, dann haben wir entdeckt, wir haben noch einen Batterien-CD-Radio-Player da bei meiner Tochter. Die wissen gar nicht mehr, was das ist, weil die alles nur noch online hören. Aber sowas ist halt echt super zu Hause zu haben, weil du dann immer noch kommunizieren kannst. Zwar nur in eine Richtung, also kannst du dir Informationen holen, du kannst jetzt nichts mit raussenden. Aber um da wirklich zu wissen, was jetzt gerade Stand der Lage ist, ist das wirklich wichtig, das machen zu können. Batterien hatten wir vergessen. Prinzipiell sowieso. Also Batterien sollte man sowieso immer dabei haben. Taschenlampen ohne Batterien funktionieren nicht. Und wenn mal eine leer ist, ist das halt Kacke. Dann musst du das halt auch austauschen können. Deshalb sollte man sowieso immer ein paar mehr zu Hause haben. Oder auch wenn man Kinder hat und die haben nur so Batteriespielzeug nörgeln, die sowieso so lange rum, bis man neue kauft. Deshalb gleich ein paar an die Seite packen. Ist immer ganz gut. Kerzen übrigens auch total super. Ich habe das gemacht, als ich meine jetzige Frau kennengelernt habe. Ich habe zu einem romantischen Date habe ich mein altes Wohnzimmer mit Teelichtern ausgeschmückt und angezündet. Und als sie hochkam, sagte sie, boah, was ist das heiß hier? Ne? Und du kannst halt echt mit Teelichtern kannst halt deine Bude auch so ein bisschen heizen.
Das erinnert mich jetzt an die Folge von Friends, wo Joey Damenbesuch erwartet und er dann die Heizung ganz fürchterlich hochdreht und als die anderen dann reinkommen und fragen, warum es denn so warm wäre, sagt er, ist es so warm, dass ihr das dringende Bedürfnis habt, euch auszuziehen? Nein, verdammt, da muss es hier noch wärmer werden.
Aber das war nicht meine Intention.
Natürlich nicht.
Nein.
Ja, es ist schon cool, wie viel Wärme so ein paar Teelichter abgeben können. Es gibt da ja auch so verschiedene Tricks, dass man also die in so einen kleinen Blumentopf stellt und einen großen Blumentopf obendrauf, dass die Wärme sich dann da wirklich drin sammelt. Ich weiß jetzt nicht, wie temperaturstabil so Blumentöpfe sind und solche Geschichten, aber ja, also über sowas kann man sicherlich auch nachdenken.
Und was man auch nicht vergessen darf, wirklich ohne Scheiß, ist es immer wichtig, die Moral. Wenn du im Dunkeln sitzt, ist das scheiße. Wenn du nur tagsüber Licht hast, ist das scheiße. Aber wenn du wenigstens ein paar Kerzen anmachen kannst, dann kriegst du mir schon eine schöne Stimmung. Das ist ohne Quatsch. Krisen verlieren oder verkacken wir durch. Moral ist vielleicht gar nicht mal das Richtige, durch Psyche. Ich weiß, findest du einen besseren Begriff?
Ja, Moral klingt so militärisch und irgendwie nach Durchhalten und hier, weiß ich nicht, hier Ostfeldzug oder so, aber ein besserer Begriff fällt mir auch nicht ein. Aber ja, achtet auf eure psychische Gesundheit genauso wie auf eure physische. Das gilt übrigens in jeder Situation. Lasst es euch gesagt sein.
Ich hatte das ja in der 0. Folge kurz angesprochen mit der Dreierregel, ja, dass du halt handlungsunfähig wirst nach 3 Sekunden, Minuten, bla bla bla. Und da war halt auch die Psyche so ein Punkt. Ich finde Moral ganz gut, weil ja, du sagtest, das eben hat immer was Kriegsmäßiges, das ist richtig, aber ersetzen wir Krieg mal durch Krise. Ja, Krise ist, also ein Krieg ist ja die so ziemlich die maximalste Krise, die man haben kann. Aber ich finde, Moral passt da ganz einfach, weil wir sehen das auch jetzt in der Corona-Krise. Je höher die Moral in der Bevölkerung ist und sie sich halt an die Regeln halten, umso einfacher schaffen wir das. Und je mehr die Moral dabei zerfällt, desto schwieriger wird es, die Krise zu meistern. Und da lässt sich halt schlecht sagen, die psychische Gesundheit. Ne? Aber ja, ich verrenne mich da jetzt.
Ja, also übertragenen Sinne sage ich jetzt mal sowas wie körperliche Verfassung und psychische Verfassung, also ne, dass man körperlich fit ist, genauso wie man sich körperlich einigermaßen fit halten sollte, sollte man halt auch darauf achten, dass man psychisch einigermaßen fit ist, um jetzt mal da diesen Krankheitsaspekt mit reinzubringen, aber ja.
Ja.
Gut, eine Sache, über die ich vorhin noch nachgedacht habe, ist, wenn man kein Wasser mehr hat und man wohnt jetzt vielleicht nicht unbedingt da, wo man auch in den Garten gehen kann, dann hat man natürlich eventuell auch ein Thema mit, jetzt hat man genug Wasser getrunken, jetzt muss dieses Wasser ja auch wieder weg. Also ich meine, klar, also in so eine Toilette kann man durchaus diverse Male reinpinkeln, das riecht dann vielleicht ein bisschen unangenehm, bevor man dann irgendwie einmal spülen muss und dafür hat man dann ja vielleicht genug Schnee in den Spülkasten geschaufelt, wenn man das denn so kann. Aber mit dem großen Geschäft, da sollte man sich vielleicht auch nochmal was überlegen.
Also ganz ehrlich, das Erste, was man lernen sollte, ist, sich nicht vor sich selbst zu ekeln. Und das vielleicht schon mal in den guten Zeiten machen. Urin ist ja nun wirklich, also für uns Männer sowieso gar kein Problem. Selbst wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst, pinkelst du zur Not eine Flasche und bringst dann halt nur das Leergut weg. Für Frauen ist es dann vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger, kann ich als Mann jetzt nicht so gut beurteilen. Aber zur Not nimmst halt einen Eimer und bringst das dann halt raus. Und bei den großen Geschäften ist es ja im Grunde genommen nichts anderes. Am besten hast du Papier da oder, ja, Papier ist, glaube ich, mit das Beste, weil es halt die Feuchtigkeit aufsaugt. Und entsorgst es halt in der Biotonne. Wenn du hast Holzspäne drauf, das sorgt die Feuchtigkeit auf und sorgt dafür, dass die Gerüche halt nicht entstehen. Ne? Ist auch in einem Mehrfamilienhaus ist natürlich schwierig, wo soll ich jetzt die ganzen Holzspäne und das alles lagern? Gut, zur Not halt irgendwelche Kunststoffbeutel, wo du das dann halt einknotest.
Ja, kriegt man, denke ich, alles irgendwie hin.
Oder hast du da irgendwie noch einen anderen Punkt? Also wichtig ist, ganz, ganz wichtig in solchen Situationen ist halt auch immer die Hygiene. Ne? Weil wir gehen jetzt zwar von 5 Tagen oder einer Woche aus, aber was du am Anfang sagtest, ist halt auch immer wichtig zu bedenken, niemand weiß, wie lange das andauert. Es kann ja auch sein, dass es noch länger dauert.
Ja, absolut. Vor allen Dingen, das kann einem passieren, ja.
Wenn so ein Stromnetz, das haben wir auch noch gar nicht erwähnt, das ist auch ganz wichtig. Wenn der Strom ausfällt, macht bitte alle eure Geräte aus, die nicht an sein müssen, sobald der Strom wieder da ist. Ich meine, Kühlschränke ist sowieso egal, Gefrierschränke erst recht, weil so ein Gefrierschrank hat erstmal eine niedrige Temperatur und wenn wir den nicht aufmachen und das ganze gefrorene Zeugs da drin ist, dann hält er das auch ziemlich lange. Im Übrigen ist eine Truhe da auch noch besser, weil da die Kälte halt nicht rausfällt, wenn man sie aufmacht. Ich finde zwar Gefrierschränke übersichtlicher, aber was das angeht, sind Truhen halt besser. Und wenn wir jetzt nämlich alle unsere Geräte anlassen und der Strom wird wieder angemacht, dann bricht das Netz halt schnell nochmal zusammen, weil auf einmal eine Überlast gleich da ist.
Ja, ich weiß nicht, wie groß der Einfluss da wirklich ist. Da müsste ich mal mit den Kollegen sprechen, die sich mit sowas beschäftigen. Aber also prinzipiell ist das sicherlich nicht verkehrt, wenn da, also und wenn einem alleine schon die Sicherung fliegt oder der FI rausfliegt, weil in dem Moment plötzlich alle ganz viel Strom haben wollen und da irgendwelche komischen Dinge passieren. Also ja, das ist sicherlich nicht verkehrt, ja.
Also es geht dir bestimmt nichts kaputt, nur weil du die Geräte ausmachst. Ne? Im Zweifelsfall ist das mit Sicherheit besser. Oder alleine, denk dran, der Strom geht an, du bist gerade nicht zu Hause. Ja, weil wenn es jetzt nicht gerade minus 20 Grad sind, das kann ja auch in einer normalen Wetterlage passieren, und du bist dann draußen, einfach um dir die Beine zu vertreten, und in der Bude geht der Strom an. Ich weiß nicht, was mit den Leitungen ist, was mit den Sicherungen ist. Nachher hast du vielleicht irgendwie einen Kabelbrand und dir brennt die Bude ab, nur weil du halt nicht da bist. Also die Geräte dann ausmachen ist nicht das Dümmste. Aber auch da gerne, wer Informationen hat, lasst uns die zukommen. Wir wollen dazu lernen.
Ja, gibt sicherlich noch 2 Millionen Sachen, die man zu dem Thema sagen könnte, aber jetzt nicht zwangsweise sagen muss. Von daher hätte ich gesagt, wir machen auf das Thema erstmal den Deckel. Vielleicht kommen wir da nochmal drauf zurück. War jetzt direkt mal eine Preparedness-Folge. Wobei, ne, Survival durchhalten in Krisensituationen oder aus Krisensituationen rauskommen, das ist das ja auch. Aber gut, jetzt aus einem aktuellen Anlass heraus. Passt schon.
Genau. Übrigens, wir kriegen das Thema Bushcraft auch noch mit rein. Wenn nämlich drinnen der Strom weg ist und minus 20 Grad sind und Krise und alles, also wir haben Preparedness und Survival, dann könnt ihr auch in den Wald gehen, ein bisschen Bushcraft machen. Aber seid ein bisschen vorsichtig mit den scharfen Äxten, weil wenn es so glatt ist, Stromausfälle, ich weiß nicht, wie es mit den Rettungskräften ist, ob die dann schnell kommen können, ob ihr jemanden alarmieren
könnt. Anrufen könntet ihr auch nicht, das ist das Problem. Genau.
Und Rauchzeichen, werden heutzutage nicht mehr so gut verstanden.
Ich weiß nicht, ob die Leitstellen so ein Rauchzeichen aus Spähturm irgendwie haben.
Ja, ach ja. Ich glaube, dann haben wir es für heute, oder?
Ja, genau, da haben wir es für heute. Wir wollen gleich noch über Gegenstände reden, die man auf verschiedene Arten nutzen kann in irgendwelchen Survival-Situationen. Ein Ding habe ich vorher noch, mich hat es jetzt komplett überkommen. Ich werde also nicht dieses, sondern nächstes Wochenende mal eine Nacht draußen pennen. Ich habe mir noch ein bisschen Zeug gekauft, also noch eine Isomatte, da hatte ich keine schöne, die meinen Ansprüchen genügt hat, und einen Tarp habe ich mir jetzt auch besorgt, und das werde ich dann mal ausprobieren und mal berichten, wie das so war.
Was für einen Tarp hast du jetzt?
Ich habe das Didi-Tarp mit, lass mich lügen, ich glaube das große, das 4x4 Meter, es mag auch das 3x3 sein, ich konnte mich nicht entscheiden und habe eins von beiden gekauft, ich weiß aber gerade nicht mehr welches.
Du hast nicht beide gekauft?
Nein, ich habe nicht beide gekauft. Ich habe auch nur eins in einer Farbe gekauft. Aber ich habe dann das alles, was ich mitnehmen wollte, in meinen Rucksack gepackt und also in mein größtes Daypack, was ich so habe. Es klingt jetzt so schlimm, ich habe nur drei. wobei einer davon ist mein Alltagsrucksack, den ich eigentlich immer mit mir rumschleppe. Und der andere ist dann halt, in mein größtes Daypack gepackt und festgestellt, nö. Dann habe ich mir noch einen Rucksack gekauft.
Dann war es das 4x4, ne?
Nee, das Tarp war es nicht. Aber wenn du dann so eine Isomatte und hier einen relativ dünnen Schlafsack plus eine Wolldecke, dann halt noch eine Folie für auf dem Boden und das Tarp. Und naja gut, dann will man ja noch ein bisschen was zu essen mitnehmen und irgendwie noch einen kleinen Kocher und noch ein bisschen Werkzeug, damit man sich dann auch irgendwie, ich sag mal, unterhalten kann und also beschäftigen, so unterhalten. Und ja, so ein bisschen Kleinkram, und dann wird so ein kleiner Rucksack ganz schön schnell, ganz schön voll. Und ich wollte ja jetzt auch natürlich nicht direkt irgendwie mit so einem Minimalismus-Setup anfangen, sondern so ein bisschen Luxus so, damit ich es nicht gleich wieder scheiße finde.
Ja, sonst versorgt man sich das Ganze ziemlich schnell, ne?
Ja, ich bin auch ganz ehrlich, ich camp also in meinem, ich nenne es jetzt mal Garten, ich habe so etwas abseits hier, so ein Grundstück, das ist schon, Es ist schon ganz schön außer Welt, so ist das nicht. Also ich glaube, wenn ich da einen Unfall hätte, würde ich tendenziell eher die Wasserschutzpolizei anrufen, denn die können dem Rettungsdienst dann genau erklären, wo er hin muss. Denn die normale Polizei findet da nicht hin, habe ich festgestellt, dass da mal die Hütte eingebrochen wurde. Und das ist sowieso das Revier der Wasserschutzpolizei.
Okay.
Und es ist also hier im Hafen so ein kleines Grundstück. Und der Vorteil ist, es ist doch ganz schön aus der Welt und nachts ist da auch einfach erstmal keiner. Aber wenn es dann richtig scheiße wird, dann bin ich mit dem Auto in einer Viertelstunde zu Hause.
Das ist gut.
Also wenn es dann richtig doof wird, dann packe ich einfach zusammen und fahre wieder nach Hause und erzähle da nichts von.
Doch mir. Hier im Podcast und wir erzählen es dann keinen.
Okay, so machen wir es.
Sehr gut.
Sven, was für einen Gegenstand hast du, den man vielleicht multifunktional in einer Survival-Preparedness-Bushcraft-Situation nutzen kann?
Ja, ich habe heute einen Besen.
Cool.
Also Besen, ich glaube, da fällt dir jede Menge zu ein, was man damit machen kann.
Ja, und Besen hat ja erstmal einen Besenstiel und der ist auf jeden Fall schon mal ein super Werkzeug. Da kann man, wenn man zu zweit ist beispielsweise, alles Mögliche dranhängen, sich den Besenstiel über die Schulter legen und dann kann man, glaube ich, verdammt viel Zeug in der Gegend rumtragen. Speziell, wenn man da noch irgendwo ein zusammengefaltetes T-Shirt oder eine Jacke oder irgendwie sowas sich auf die Schulter packt, dann kann man da richtig Gewicht mit bewegen, ohne dass es besonders unbequem wird.
Ja, Hebelgesetz, ne?
Ja gut, in dem Fall nicht, aber einfach als Traghilfe, ne? Also,
ja, also ich hatte jetzt gedacht, wenn du irgendwie was hochwuppen willst oder so, dann hast du
ja... Nee, ich meinte im Prinzip hier, du hängst da irgendwie drei Beutel dran und du vorne, ich hinten und wenn man einigermaßen gleich groß ist, dann ja, kann man da drei Beutel viel besser mit so einem Besen tragen und mit so einem Stier tragen als in der Hand.
Auf jeden Fall. Jetzt hat der Besen aber noch ein bisschen mehr. Der hat ja noch einen Kopf und vor allen Dingen vorne am Kopf auch noch die Borsten.
Ja, auf jeden Fall. Erstmal, ich sag mal so, wenn man denn wirklich irgendwo draußen kampieren muss oder so, dann gibt's natürlich nichts Besseres, um den Boden ein bisschen frei zu machen und da irgendwie so Blätter und sowas will man halt wegmachen, weil da halt gegebenenfalls irgendwelche Viecher drin wohnen und vielleicht wohnen die da drunter und man sieht's gar nicht. Das wäre dann also schlecht, sich da in so einer Ameisenstraße zu schlafen zu legen. Da gibt's, glaube ich, nichts Besseres als einen Besen oder vielleicht noch eine Hake, aber...
Ja, ein Besen reicht ja schon, das ist schon super. Ja, vor allem auch wegen der Feuchtigkeit, ne? Gerade wenn du so viel Laub hast und da ist Nässe drunter, das willst du halt nicht haben. Aber was könnte man denn mit den Borsten so sonst noch mal? Wir haben das Lager jetzt sauber gemacht. Wir haben unseren, ich sag dann immer gerne Stock, ne? Also stockähnliche Gegenstände und Stöcker sind sowieso das beste Survival-Gear überhaupt. Was kann ich noch mit den Borsten machen? Meist sind die ja entweder aus Kunststoff oder halt, ja, gibt's überhaupt noch irgendwie richtiges Tierhaar, was da benutzt wird? Schweineborsten waren das, glaube ich, früher, ne?
Na, das weiß ich gar nicht, aber ich meine, so Naturborsten gibt es auf jeden Fall noch. Das sind dann aber, meine ich, irgendwelche wie Pflanzen.
Nee, Schweineborsten wären noch viel zu kurz. Das stimmt. Ja, Kunststoff kann man auf jeden Fall anzünden. Ich wollte übrigens die ganze Zeit ein Stück Kabel entzünden. Ich habe es zeitlich einfach nicht geschafft. Wir hatten ja letztes Mal über den Mixer gesprochen und ich habe da die Theorie aufgestellt, man könnte das Kabel ja benutzen, um mit der Ummantelung Feuer zu machen. Was aber auf jeden Fall geht, auch gerade mit Sachen, die schlecht brennen, ist, dass wenn du sie in ein Feuer schmeißt, dass sie halt schwarzen Rauch entwickeln, den du sehr gut sehen kannst und von daher als Notsignal nutzen könntest. Das heißt, wenn die Borsten hier jetzt scheiße brennen, dann qualmen sie halt wenigstens und machen auf uns aufmerksam. Und wenn sie nicht so stark qualmen, dann brennen sie wenigstens gut und wir können ein Feuer mit starten.
Du sagst das gerade mit den Borsten, die vielleicht zu kurz sind. Ich sag mal, wenn man einen Teil der Borsten kürzt, dann hat man ja auch eine Bürste. Die kann man sicherlich, wenn man irgendwie längere Haare hat oder auch bei kurzen Haaren, für Hygiene nutzen. Also so statt Kamm quasi, halt als Bürste. Oder vielleicht nicht mit der gleichen Bürste, kann man ja auch Lebensmittel sauber machen, also Kartoffeln putzen oder solche Geschichten, nur einfach mit der Schere vom Taschenmesser oder halt auch mit dem Messer die Borsten ein bisschen einkürzen, vielleicht ein Stück vom Besen absägen, dann hat man immer noch einen Besen und eine Bürste.
Ja, auf jeden Fall, sehr gut. Wir haben den Kopf noch, ne? Der ist ja, ich sag mal, brettähnlich. Was machen wir damit? Feuerbohrbrett vielleicht?
Oh ja, ist mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit das trockenste Holz, was man finden wird. Speziell, wenn es lackiert ist und man den Lack da so ein bisschen runterfeilt, auch hier mit der, oder ein bisschen runterschnitzt oder so, dann ist das Holz da drunter sicherlich das trockenste, was man finden wird.
Ja, und dann haben wir ja auch schon den harten Stiel. Ne? Du willst ja eigentlich, dass also die Spindel bei so einem Feuerbohrbrett soll ja hart sein. Und aus dem Feuerbohrbrett, das sollte ein weicheres Holz sein, da willst du eigentlich die Späne sind es nicht. Holzmehl willst du ja eigentlich mit losreiben und erhitzen. Also das sollte vielleicht ganz gut funktionieren. Da das übrigens dein Gegenstand war, musst du das ausprobieren. Ich probiere ja noch das mit dem Kabel aus, ob das wirklich gut funktioniert.
Was? Ach so, mein Gegenstand im Sinne von du hast ihn mit. Okay, ja.
Genau.
Weiß ich nicht, Feuerbohrer habe ich irgendwie keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Das interessiert mich irgendwie noch nicht so. Ich rede mich im Moment noch raus auf, ich habe eigentlich immer ein Feuerzeug dabei. Gut. Also man kann sicherlich das Brett vom Besen, je nachdem, was das für ein Besen ist, da gibt es ja auch zwischen so einem großen Straßenbesen und so einem kleinen Besen für den Heimgebrauch und irgendwie so Reisigbesen oder so, auch 1000 Modellformen, kann man auch natürlich einfach so ein bisschen als Ablagebrett nutzen, ne? Wenn man das irgendwo hinstellt, dann kann man so kleine Sachen, die man nicht verlieren möchte, bestimmt sicherlich da oben drauf legen. Da liegen sie dann erstmal. Jetzt muss man natürlich, bevor man das den Besen greift, um damit zu fegen oder so, muss man natürlich dran denken, dass die Sachen oben drauf liegen. Das ist der Trick dabei.
Aber gut, dass du das sagst. So ein Reisigbesen würde sich zum Beispiel so als Fläche zum Sammeln zum Beispiel eignen. Beeren oder was weiß ich, so kleinere Sachen halt. Und vor allen Dingen, ein Reisigbesen ist halt super, weil die meisten sind, ich glaube, das ist immer Birkenreisig und Birke brennt halt super, ne? Also die Rinde enthält halt Öle. Das kannst du halt super schaben und dann als Zunder benutzen. Das funktioniert wohl auch, wenn die Rinde ein bisschen feucht ist. Sage ich unter Vorbehalt, habe ich noch nicht ausprobiert, aber
ich habe das in der Tat ausprobiert. Wir liefen durch den Wald und da lag ein Stück Birkenrinde auf dem Boden. Wirklich mitten auf dem Weg. Keine Ahnung, wie es da hingekommen war. Ich habe die Birke dazu auch nicht gesehen. Als ob das irgendein Tier da verloren hat oder was auch immer. Und die war also wirklich komplett pitschenass und die ließ sich problemlos mit dem Feuerzeug anzünden, obwohl sie komplett pitschenass war. Das war schon ziemlich beeindruckend.
Und du könntest es, also gerade diese Reisigbesenform kannst du natürlich auch nehmen, um so ein Feuer anzufachen. Ne? Also als Fächer.
Fächer ist sowieso ein total geiler Gegenstand. Also ich war mal in Korea auf einer Konferenz, total faszinierendes Land, muss ich dringend irgendwie nochmal hin. Und seitdem habe ich eigentlich immer einen Fächer dabei. Und du wirst auf so einem Heavy-Metal-Festival ganz schön komisch angeguckt, wenn du aus deiner Kutte plötzlich einen Fächer holst, um dir Luft zuzufächern. Und dann fächerst du den Leuten, die dich komisch angucken, einfach mal so dreimal mit dem Fächer zu. Und danach gucken die nicht mehr komisch, sondern sind sauer, weil du nicht weiter fächerst.
Ja, sagt der Mann, der auf dem Potstock mit einer Plastik-Silber-Krone rumläuft, dass ihn Leute komisch angucken. Ich dachte, genau, du kennst das gar nicht anders. Nicht, ne? Richtige Einstellung. Ich habe im Übrigen, ohne Quatsch, mir im letzten Sommer auch hier so 4 Billo-Fächer gekauft, weil es einfach von der Wärme nicht auszuhalten war.
Kosten nix, gibt's im 10er-Pack, wiegen nix, kann man immer dabei haben. Habe ich auch in meinen Taschen hier, in dem Rucksack und in der Tasche, die ich üblicherweise mit mir rumtrage, habe ich die auch drin. Und ist total geil. Habe ich auch einen 10er-Pack von gekauft gehabt für die Festivals vorletzten Sommer. Und ja, also ein Opinel-Taschenmesser, ein Feuerzeug, eine Kopflampe und einen Fächer haben alle, die mit mir unterwegs waren, von mir bekommen. Und sie sagten auch hinterher alle, es war eines der geilsten Geschenke, die ich hier gekriegt habe. Super Zusammenstellung, richtig gut.
Ja, gerade so Feuer in Fächern, das ist schon ganz geil. Und halt, ne, wenn einem selber heiß ist, das ist wirklich...
Ja.
Sehr tauglich.
So ein Reisigbesen, ich sag mal gekürzt, also als Handfeger, ist vielleicht auch eine Sache, über die man mal nachdenken könnte, die auf so einer Tour oder so mitzunehmen. Weil wiegt halt nicht viel, ist doch ziemlich multifunktional und ist wenigstens individuell.
Ey, und du kannst dich halt mit dem Arsch draufsetzen und es isoliert so ein bisschen, ne? Ob du jetzt bei Kälte oder bei Wärme oder Feuchtigkeit unterwegs bist.
Ja. Cool. Kann man sich auch mit abfegen, wenn man mal in Dreck gefallen ist. Man hat irgendwie, weiß ich nicht, hier dreckige Schuhe oder so. Das ist alles einigermaßen getrocknet. Fegst das ab und dann trägst du den Kram wenigstens nicht in deinen Schlafbereich oder wenn du es auf der Hose hast oder so. Je nachdem, wie kalt das ist, ist das mit Sicherheit auch nicht verkehrt.
Ja, und zur Not kann man halt Hexe spielen. Wie gesagt, nie die Moral vergessen. Geh immer mit den Leuten mit, die lustig drauf sind, nicht mit den Ernsthaften.
Gut, ich habe was Schönes für dich, ja. Genau, ich habe mir ja den Rucksack gekauft und das Verpackungsmaterial des Rucksacks steht hier noch im Flur. Und ich habe einen Karton, der ist voll mit Papier. So kennst dieses im Prinzip Luftpolsterfolie ersetzende Verpackungspapier.
Ja, das ist so eingeschnitten, dass man es so ein bisschen auseinanderziehen kann, ne?
Ja, genau, richtig. So im Prinzip geschredderter Karton, sowas in der Richtung, ja. Und also ich habe hier einen relativ großen Karton, der ist damit gefüllt. Und der steht bei mir im Flur, weil ich ihn demnächst mal mitnehmen muss zum Altpapier. Und dem bin ich vorbeigelaufen und habe gedacht, da ist der Gegenstand für Sven.
Ja, ist doch total geil. Also erstmal ist es super, um Feuer anzuzünden, ja, weil du das Papier brennt jetzt vielleicht nicht lange, aber es ist halt schnell entfachbar und du kannst halt schnell ein großes Feuer damit kreieren, um halt länger brennbare Sachen anzuzünden. Du kannst es natürlich super irgendwo reinfüllen, sei es jetzt unter deine Kleidung, weil du Isolierung bei kaltem Wetter brauchst, oder zum Beispiel in einen Schlafsack, wenn du Isolierung hin zum Boden brauchst. Du kannst natürlich auch einfach eine große blaue Mülltüte nehmen oder im Zweifelsfall geht hier auch wieder die Rettungsdecke. Also nicht alleine als Isolation, aber die Rettungsdecke halt zukleben und vorher mit dem Schredderpapier füllen, einfach, dass du dieses Luftpolster zur Erde hin hast. Du kannst dir natürlich auch ein Kissen daraus machen. Du musst ja nicht unbedingt komplett alles nach unten hin abisolieren wollen. Was könnte man damit noch machen? Ja klar, du kannst halt Sachen einpacken, aber das ist eher was für die Nicht-Krise. Also ich denke wirklich hauptsächlich an Isolationsgeschichten und Wärmegeschichten. Was könnte man damit noch machen?
Ja, viel mehr fällt mir auch gar nicht ein, muss ich sagen. Auch da ist natürlich wieder, wenn man irgendwelche Dinge hat, die man nicht verlieren möchte oder so, dann kann man so einen Karton einfach, jetzt mal unabhängig von der Füllung, auch einfach umdrehen und so als Tisch benutzen. Insgesamt sind so tischartige Geschichten eigentlich in jeder, auch nur Camping-Situation, eigentlich immer geil. Denn ja, man möchte jetzt die nur Sachen an die Füllung halt nicht
gedacht.
Ja, gut, aber der Karton steht da ja auch. Also du kriegst ja das Gesamtpaket von mir.
Ich habe mir für heute echt vorgenommen, weil ich habe das in unserer ersten Aufnahme gemerkt, dass ich dir voll oft reinquatsche. Ich tue es nicht mehr. Es tut mir leid, dass mir das immer noch passiert.
Och, ich habe dir, glaube ich, auch schon ein paar Mal reingequatscht. Ich versuche das im Schnitt dann einigermaßen zu korrigieren, dass wir dann total höflich klingen.
Aber stimmt, der Karton ist super, weil ein Karton ist halt zur Not auch ein super Schattenspender.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Der ist
also
nicht
auch zum Sammeln, ne? Also ich sag mal kleinere Kartons als der hier, weil der ist, wie gesagt, echt groß. Also der steht auch im Weg. Der muss weg, bevor die Frau wieder da ist. Und überhaupt dafür. Oder auch, um zum Beispiel Zeug zu sammeln, womit du ein Feuer machen möchtest, ne? Also so kleine Stöcke oder sowas. Die musst du ja nicht zwangsweise an Ort und Stelle klein brechen, die einfach erstmal in so einen Karton reinschmeißen und den dann mitnehmen. Das ist doch erstmal eine super Sache.
Übrigens, was man mit einem Karton auch sehr gut machen kann, ist kalt räuchern. Also du nimmst
du quasi den Karton essen?
Nee, aber du nimmst den Karton als Räucherschrank, um kalt zu räuchern. Dafür geht das auch ganz gut. Ich habe jetzt nämlich letztens angefangen zu räuchern. Die Postbotin hat sich natürlich bei mir beschwert, dass ich das ja wohl nie wieder mit ihr mache, weil ich hatte 15 Kilogramm Räuchermehl im Internet bestellt. Und ich habe gesagt, du, sonst sag Bescheid, ich hol's aus dem Auto. Ja, aber ich muss es ja auch reintun. Und da habe ich mir gedacht, immer noch leichter als die zwei Feuerlöscher, die meine Frau letztens bestellt hat.
Vor vielen, vielen Jahren kam dann irgendwann mal der Paketdienstmensch, der auch meine, da habe ich gerade mal wieder bei meinen Eltern gewohnt. Ich weiß es gar nicht, irgendwie habe ich bei meinen Eltern gewohnt. Entweder ist das schon sehr, sehr lange her oder es war zwischendurch mal, naja, ist auch egal. Auf jeden Fall kam der halt auch an und hatte da auch so einen 15 Kilo oder 25 Kilo Sack, glaube ich sogar. Und stellte den halt hin und ich sag, yo, danke, und drücke ihm irgendwie so ein kleines Trinkgeld in der Hand, was bei meinen Eltern halt in der Regel für solche Fälle neben der Tür gelagert wird. Und will die Tür wieder zumachen und er sagt, nee, da sind noch mehr oder irgendwie so eine unbestimmte Sache. Und ich sag, war eine Lieferung für meinen Vater. Und ich sag, wie viel denn? Er sagt, naja, 6. Ich sag, insgesamt oder noch? Er sagt, nee, noch. Oder es war, glaube ich, 7 oder so, ja. Ich sag, Moment, lass die da stehen. Ich komme mit der Schubkarre, ja. Und dann habe ich da wirklich die Schubkarre ans Auto und dann zu zweit diese Säcke dahin. Also das Auto hat echt einen Satz da oben gemacht, als alles raus war. Ja, da hat mein Vater Strahlmittel bestellt, also hier für Sandstrahlen. Und dann halt gleich irgendwie 8 Säcke. Und ich sag auch so, sag mal, bist du bescheuert, der arme Lieferant. Da sag ich, ja, hab ich auch gar nicht drüber nachgedacht, war ein bisschen blöde, aber hey, das war so günstig, ja.
Ja, aber echt, da denke ich in dem Augenblick dann auch überhaupt nicht dran, ne? Aber ich wollte eine kleinere Package kaufen. Das lohnt sich nicht, weil es halt so schweineteuer ist. Und 15 Kilo, das kriege ich halt in einem Jahr bestimmt weggeräuchert.
Ja, ich habe neulich Süßigkeiten bestellt, weil, naja, gut, so Moral und so, ne? Und also ja. so 10, 500 Gramm Pakete Lakritz, die sind im Internet ganz schnell geklickt. Aber wenn du sie dann im Rucksack aus der Packstation nach Hause trägst, merkst du erst, was du getan hast. Die sind nicht alle für mich und ich esse sie auch nicht an einem Abend, keine Sorge.
Nein, natürlich nicht. Was mir gerade noch einfällt, wir hatten eben schon gesagt hier als
Isolierungsmaterial. Du Sven, ich kann jederzeit aufhören.
Ich will nur nicht, genau. Ach, schick doch Björn eine Packung. Wellpapp ist halt eine super Isolierung. Ich mache sowieso sehr gerne Pause auf der Arbeit. Also klar mache ich auf der Arbeit gerne Pause. Aber ich mache die Pause dann auch am liebsten. Genau, ich mache die Pause dann am liebsten draußen. Und habe mir auch vorgenommen, egal bei welchem Wetter. Und nehme dann halt immer ein Stück Wellpappe mit raus, wo ich mich dann halt draufsetze. Weil auf der Bank will ich dann nicht unbedingt sitzen, weil die halt ich bin in Geografie so schlecht. Ich glaube, es ist die Weser, die bei uns durch Flotow fließt. Und das ist die Werre? Ich glaube, die Werre. Keine Ahnung, ich bin in Geografie echt kacke. Das ist mein Kryptonit. Jedenfalls, da möchtest du nicht sitzen, wenn es windig ist und kalt ist. Aber ich gehe dann echt immer raus, weil es viel, viel angenehmer ist und vor allen Dingen auch Corona-konformer. Aber du willst halt den Hintern warm haben, ne? Und da reicht echt ein Stück Wellpappe, was da halt einmal faltest, dass du quasi zwei Schichten hast und das ist super. Wir haben drüben, also auf der anderen Seite der Halle haben wir noch eine Blechhalle, da lagert halt Material und die Tiefzieher haben da halt Styropor Pakete stehen und wenn du dich auf Styropor drauf setzt, ey, das ist wie eine Gesäßheizung, das ist voll mega, das ist Hammer.
Also ja, definitiv. Also ich habe hier unter meinem Schreibtisch einfach so ein einzelnes Blatt Trittschalldämmung liegen, was halt auch aus so einem Schaumstoff ist, Styrodur und Styropor sind ja die Handelsnamen. Polystyrol ist das chemische Material dahinter. Und also das ist ja, Trittschalldämmung ist ja, weiß ich nicht, 4 Millimeter oder irgendwie sowas, vielleicht 5. Und das reicht also definitiv, dass es hier sehr, sehr viel weniger fußkalt ist unter dem Schreibtisch.
Ja, ich habe mir übrigens mal, weil ich eine Rüstung oder so Armschienen für meinen Sohn machen wollte, so im Lab-Stil oder im wie heißt das nochmal, wenn man Comicfiguren nach Cosplay, genau, aus so Cosplay-Material bestellt. Da habe ich ein YouTube-Video gesehen, die hat erklärt, wie man das macht. Okay, ich bin jetzt nicht dazu gekommen, das wirklich zu bauen, aber ich habe mir einfach ein Stück davon abgeschnitten, habe mir das in meinen Rucksack gepackt und wenn ich draußen im Wald bin und ich will mich da hinsetzen, auch wenn da Schnee ist, dann nehme ich das Ding halt raus und ich habe es warm und trocken am Hintern. Oder wenn ich irgendwie länger auf den Knien arbeiten muss, da kann ich mir das auch unter die Knie legen, besser als hier Kniepolster, die ich irgendwo immer mit mir rumschleppen müsste und universeller einsetzbar. Total klasse. Und Wellpappe geht da halt auch, ist natürlich nicht so durabel, hätte ich jetzt beinahe gesagt, haltbar.
Aber es sifft halt durch, wenn man es ins Nasse packt und so, aber das dauert auch eine Weile, so ist das nicht.
Genau. Und zur Not kannst du es ja echt in eine Tüte packen, ne? Also dann sifft es zumindest oder feuchtet zumindest nicht durch.
Mein Kumpel Olaf war immer der Held der Frauenwelt, denn der hatte immer einen gammligen Bundeswehrrucksack dabei, wo hinten die Bundeswehrfaltmatte drin war. Und auf so einer Bundeswehrfaltmatte können ganz schön viele Hinternplatz finden. Und außerdem hat er auch eine Flasche Wasser dabei, was dann auch irgendwie so auf irgendwelchen Sauftouren oder so, dann zu später Stunde, wenn man dann romantisch nochmal am Wasser saß, das war damals in Kiel, durchaus irgendwie, vor Corona durfte man auch aus einer Flasche trinken. Das war immer der Hit, wenn dann Olaf die Matte ausgepackt hat und die Wasserflasche kreiste, damit alle irgendwie nochmal klarkommen konnten.
Ach ja, manchmal ist man mit so Kleinigkeiten echter Held. Ich glaube, Sven, für heute haben wir es, ne?
Ich glaube, das ist das beste Schlusswort, was wir heute hinkriegen. Manchmal ist man mit so Kleinigkeiten echter Held.
Ja, dann lassen wir das einfach so stehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, bei dir fürs Dabeisein und
ebenso
wünsche euch alles Gute.